Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman aus dem Jahr 1809 von Johann Wolfgang Goethe. Erster Teil.
Da wir denn ungestört hier allein sind und ganz ruhigen, heiteren Sinnes, so muss ich dir gestehen, dass ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muss und möchte und nicht dazu kommen kann.
Was ist es denn?
Es betrifft unseren Freund, den Hauptmann. Du kennst die traurige Lage, in die er wie so mancher andere ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muss es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Tätigkeit zu sehen. Und ich will nicht lange zurückhalten mit dem, was ich für ihn wünsche. Ich möchte, dass wir ihn auf einige Zeit zu uns nehmen.
Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten. Ich dachte doch, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen.
Keines von den Verhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken. Er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sein. Und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen.
Es ist recht schön und liebenswürdig von dir, dass du des Freundes Zustand mit so viel Teilnahme bedenkst. Allein erlaube nur, dich aufzufordern, auch deiner, auch unser zu gedenken.
Das habe ich getan. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen und alles andere findet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet? Und wie manches Angenehme wird uns durch seinen Umgang? Ja, wie mancher Vorteil. Ich hätte längst eine Ausmessung des Gutes und der Gegend gewünscht. Er wird sie besorgen und leiten. Zu wie manchen Vorkenntnissen kann er uns nicht verhelfen. Ich fühle nur zu sehr, dass mir ein Mann dieser Art abgeht. Jetzt sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir alles, was du zu sagen hast. Ich will dich nicht unterbrechen.
Recht gut. Lass uns einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen. Und du wirst mir eingestehen, dass die Berufung des Hauptmannes nicht so ganz mit unseren Vorsätzen, unseren Plänen, unseren Einrichtungen zusammentrifft. Mag ich doch so gern unserer frühesten Verhältnisse gedenken. Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich. Wir wurden getrennt, du von mir, weil dein Vater aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes dich mit einer ziemlich älteren, reichen Frau verband. Ich von dir, weil ich ohne sonderliche Aussichten einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Hand reichen musste. Wir wurden wieder frei. Du früher, indem dich dein Mütterchen im Besitz eines großen Vermögens ließ. Ich später, eben zu der Zeit, da du von Reisen zurückkamst. So fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung. Wir liebten die Erinnerung. Wir konnten ungestört zusammenleben. Du drangst auf eine Verbindung. Ich willigte nicht gleich ein, denn da wir ungefähr von denselben Jahren sind, so bin ich als Frau wohl älter geworden, du nicht als Mann. Zuletzt wollte ich dir nicht versagen, was du für dein einziges Glück zu halten schienst. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei Hof, im Militär, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, zur Besinnung kommen, des Lebens genießen, aber auch nur mit mir allein. Damit wir uns selbst leben, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glück ungestört genießen möchten. So haben wir unseren ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Äußere und was ins Ganze geht. Meine Einrichtung ist gemacht, dir in allem entgegenzukommen, nur für dich allein zu leben. Lass uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, inwiefern wir auf diese Weise miteinander ausreichen.
Die Anlage, die wir bis jetzt zu unserem Dasein gemacht haben, ist von guter Art. Sollen wir aber nichts weiter darauf bauen? Und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für Einsiedler getan sein?
Recht gut, recht wohl. Nur, dass wir nichts Hindernis, Fremdes hereinbringen. Bedenke, dass unsere Vorsätze, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher deiner Reise mir in ordentlicher Folge mitteilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahingehörige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Teilnahme mit meiner Beihilfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen Heften und Blättern ein für uns und andere erfreuliches Ganze zusammenstellen. Ich versprach dir, an der Abschrift zu helfen, und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemütlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung zu durchreisen. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu genießen dachte.
Wenn mir nur nicht bei alledem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholst, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu belebt.
So lass mich denn dir aufrichtig gestehen, dass diesem Vorhaben mein Gefühl widerspricht, dass eine Ahnung mir nichts Gutes weissagt.
Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich. Erst verständig, dass man nicht widersprechen kann, liebevoll, dass man sich gern hingibt, gefühlvoll, dass man euch nicht wehtun mag, ahnungsvoll, dass man erschreckt.
Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältnis durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.
Das kann wohl geschehen bei Menschen, die nur dunkel vor sich hinleben, nicht bei solchen, die schon durch Erfahrung aufgeklärt sich mehr bewusst sind.
Das Bewusstsein, mein Liebster, ist keine hinlängliche Waffe. Ja, manchmal eine gefährliche für den, der sie führt. Und aus diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, dass wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage. Entscheide nicht.
Wie die Sache steht, werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselweise vorgebracht. Es kommt auf den Entschluss an und da wäre es wirklich das Beste, wir gäben ihn dem Los anheim.
Ich weiß, dass du in zweifelhaften Fällen gerne wettest oder würfelst. Bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dies für einen Frevel halten.
Was soll ich aber dem Hauptmann schreiben?
Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief.
Das heißt so viel wie keinen.
Und doch ist es in manchen Fällen notwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.
Charlotte benutzte des anderen Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Überzeugung, dass man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht.
Deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückst, lassen mich nicht ungerührt, nicht unbewegt. Sie nötigen mich zu einem Geständnis. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage wie du und habe mir schon eben die Gewalt angetan, die ich dir nun über dich selbst zumute.
Das höre ich gern. Ich merke wohl, im Ehestand muss man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was voneinander.
Nun sollst du also erfahren, dass es mir mit Ottilien, meiner lieben Nichte, geht, wie dir mit dem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension, wo sie sich in sehr drückenden Verhältnissen befindet. Die Vorsteherin dieser Anstalt, wenn sie von Ottilien schreibt, häuft nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, dass ein übrigens so schön heranwachsendes Mädchen sich nicht entwickeln, keine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was sie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich kein Rätsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charakter ihrer Mutter, meiner wertesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und deren Tochter ich gewiss, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte. Da es aber einmal nicht in unseren Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll, so trag ich das lieber. Ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen, freundschaftlichen Herzen. Lass sie uns gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegeneinander aufheben.
Wir sind wunderliche Menschen. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgetan. Betrachten wir es genauer, so handeln wir beide töricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gefahr auszusetzen. Wenn dies nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen? Nimm Ottilien, lass mir den Hauptmann und in Gottes Namen sei der Versuch gemacht.
Es möchte noch zu wagen sein, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, dass es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen? Einen Mann ungefähr in deinen Jahren? In den Jahren, dass ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage, wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe wert wird? Und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen?
Ich weiß doch auch nicht, wie du Ottilien so hochstellen kannst. Hübsch ist sie, das ist wahr. Und ich erinnere mich, dass der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei deiner Tante trafen. Hübsch ist sie. Besonders hat sie schöne Augen. Aber ich wüsste doch nicht, dass sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.
Das ist löblich an dir, denn ich war ja gegenwärtig. Und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der älteren Freundin so viele Reize für dich, dass du über die aufblühende, versprechende Schönheit hinaussahst. Es gehört auch dies zu deiner Art zu sein, weshalb ich so gern das Leben mit dir teile.
Wollen wir unseren Freund, deine Nichte, in solchen Zuständen wissen? Du kannst nicht so grausam sein, Charlotte.
Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solch neue Verhältnisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne dass wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürfen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerstehen. Lass uns den Versuch machen. Das Einzige, was ich dich bitte, es sei nur auf kurze Zeit angesehen.
Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde, gab eine heitere und fröhliche Aussicht.
Obschon mein Mann nicht liebt, dass man seinen Geburts- oder Namenstag feiere, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreifachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.
Ein dreifaches?
Ganz gewiss. Unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest. Und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, dass heute euer Namenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere?
Du erinnerst mich an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir beide so. Doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen, lakonischen Namen ab.
Wobei du denn doch nicht gar zu großmütig warst. Denn ich erinnere mich recht wohl, dass dir der Name Eduard besser gefiel. Wie er denn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Klang hat.
Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches, geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Tätigkeit fortzufahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe. Er führte ihn überall herum, bald zu Pferde, bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt, wobei er ihm zugleich die Wünsche mitteilte, die er zu besserer Kenntnis und vorteilhafterer Benutzung desselben seit langer Zeit bei sich hegte.
Das Erste, was wir tun sollten, wäre, dass ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes, heiteres Geschäft. Und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nützlich und für den Anfang erfreulich. Auch kann man es ohne große Beihilfe leisten und weiß gewiss, dass man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so lässt sich dazu wohl auch noch Rat finden.
Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nötige Gerätschaft mitgebracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Eduarden und einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behilflich sein sollten. Die Tage waren günstig. Die Abende und die frühesten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffieren zu. Schnell war auch alles laviert und illuminiert, und Eduard sah seine Besitzungen auf das Deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennenzulernen. Sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören. Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Übersicht viel besser zustande bringe, als wenn man nur einzeln nach zufälligen Eindrücken an der Natur herumversuche.
Das müssen wir meiner Frau deutlich machen.
Tue das nicht. Tue es nicht. Sie dürfte leicht irre werden. Es ist ihr wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, dass sie etwas tue, als dass etwas getan werde.
Gestehe mir aufrichtig, du bist mit ihren Anlagen nicht zufrieden.
Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ist, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt.
Wäre es denn leicht, anders zu machen gewesen?
Gar leicht. Doch sei dies im engsten Vertrauen unter uns gesagt. Sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muss man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe aufwenden, so wäre von der Mooshütte hinaufwärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu tun und viel Angenehmes zu leisten.
Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte. Aber als er seine Gattin zuletzt beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüfchen und Pfädchen sich emporzuarbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweifen mit seinen neuen Einsichten bekannt. Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, dass jene recht hatten, aber das Getane widersprach. Es war nun einmal so gemacht, sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswert gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Teile lieb. Sie widerstrebte der Überzeugung, sie verteidigte ihre kleine Schöpfung. Sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten, nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich. Sie konnte das Alte nicht fahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen, aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen. Zufälligen, aber immer willkommenen Anlass zu Unterhaltungen gab Eduards Neigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende, tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter, gefühlter Rezitation, dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andere Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts. Eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, dass Charlotte ihm in das Buch sah.
Wollte man sich doch solche Unarten wie so manches andere, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen? Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens. Und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so dass der, dem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.
Du wirst mir meinen Fehler gewiss verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Verwandtschaften lesen, und da dachte ich eben gleich an meine Verwandten, an ein paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmerksamkeit kehrt zu deiner Vorlesung zurück. Ich höre, dass von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und blicke dir in das Buch, um mich wieder zurechtzufinden.
Es ist eine Gleichnisrede, die dich verführt und verwirrt hat. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narziss. Er bespiegelt sich überall gern selbst. Er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.
Jawohl, so behandelt er alles, was er außer sich findet. Seine Weisheit wie seine Torheit, seinen Willen wie seine Willkür, leiht er den Tieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.
Möchtet ihr mich, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit Verwandtschaften gemeint sei?
Das will ich wohl gerne tun, freilich nur so gut, als ich es vermag, wie ich es etwa vor 10 Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neueren Lehren passt, wüsste ich nicht zu sagen.
Es ist schlimm genug, dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen. Wir aber müssen jetzt alle 5 Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.
Wir Frauen nehmen es nicht so genau. Und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur, um den Wortverstand zu tun. Denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort falsch anwendet.
Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.
Und so begann der Hauptmann.
An alle Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, dass sie einen Bezug auf sich selbst haben. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentreffen einander schnell ergreifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich modifizieren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Verwandtschaft auffallend genug. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Neigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert.
Lassen Sie mich gestehen, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen Sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen, denn entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich.
Eigentlich sind die verwickelten Fälle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die nähern, stärkern, entferntern, geringern Beziehungen kennen. Die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.
Kommt das traurige Wort, das man leider in der Welt jetzt so oft hört, auch in der Naturlehre vor?
Allerdings. Es war sogar ein bezeichnender Ehrentitel der Chemiker, dass man sie Scheidekünstler nannte.
Das tut man also nicht mehr und tut sehr wohl daran. Das Vereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Verdienst. Ein Einungskünstler wäre in jedem Fache der ganzen Welt willkommen. Nun, so lasst mich denn, weil ihr doch einmal im Zug seid, ein paar solche Fälle wissen.
So schließen wir uns denn gleich an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Zum Beispiel, was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips. Jene zarte luftige Säure hingegen entflieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem anderen vorgezogen, eins vor dem anderen erwählt würde.
Der Gips hat gut reden. Der ist nun fertig. Ist ein Körper, ist versorgt. Anstatt dass jenes ausgetriebene Wesen noch manche Not haben kann, bis es wieder unterkommt.
Ich müsste sehr irren, oder es steckt eine kleine Tücke hinter deinen Reden. Gesteh nur deine Schalkheit. Am Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann als einer Schwefelsäure ergriffen, deiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen refraktären Gips verwandelt wird.
Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauflöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Dritten aufgehoben und eins der erst so schön Verbundenen ins Lose weiter hinausgetrieben ward.
Da sind die Chemiker viel galanter. Sie gesellen ein Viertes dazu, damit keines leer ausgehe.
Ja, wohl. Diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Verwandtsein, dieses Verlassen, dieses Vereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen kann, wo vier bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen in Berührung gebracht ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs Neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen, glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen. Man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtfertigt.
Beschreiben Sie mir einen solchen Fall.
Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen. Denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält. Bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung. A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne dass man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem anderen zuerst wieder verbunden habe.
Nun denn, bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnisrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B. Denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Kapitän, der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, dass, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde. Und das ist, ganz ohne Frage, das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger verteidigen darfst.
Gut. Wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unseren Fall passt, so halte ich es doch für ein Glück, dass wir heute einmal völlig zusammentreffen und dass diese Natur- und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mitteilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, dass ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berufen.
Ein Wagen, der Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen. Das liebe Kind eilte, sich ihr zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfasste ihre Knie.
Wozu die Demütigung?
Es ist so demütig nicht gemeint. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte als bis an ihre Knie und ihrer Liebe schon so gewiss war.
Sie stand auf und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willkommener Gast. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja, die Minuten der Zusammenkünfte. Sie ließen weder zum Essen noch zum Tee noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders abends, nicht so bald vom Tische weg. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Teilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, bis sie wiederkam. Sie wurden milder und im Ganzen mitteilender. In Erwiderung dagegen wuchs die Dienstbeflissenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Verhältnisse kennenlernte, desto lebhafter griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Aufmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sitzen, Aufstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Niedersitzen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, dass man sie nicht gehen hörte. So leise trat sie auf.
Du erinnerst dich, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche, sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizer Bauart, sondern zur Schweizer Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern, einrichteten.
Hier zum Beispiel ginge das wohl an. Der Schlossberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter. Das Dorf ist ziemlich regelmäßig im Halbzirkel gegenübergebaut. Dazwischen fließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der eine mit Steinen, der andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken und der Nachbar sodann mit Planken verwahren will. Keiner aber den anderen fördert, vielmehr sich und den übrigen Schaden und Nachteil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuss nötig sein, um hier eine Mauer im Halbkreis aufzuführen, den Weg dahinter bis an die Häuser zu erhöhen, den schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.
Lass es uns versuchen.
Man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen. Dieses sollte einen Bezug aufs Schloss haben, aus den Schlossfenstern sollte man es übersehen, von dort her Schloss und Gärten wieder bestreichen können. Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache.
Ich gewinne, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinaufführe, gerade so viel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides wohlfeiler und geschwinder bewerkstelligt.
Nun aber kommt meine Sorge. Notwendig muss etwas Bestimmtes ausgesetzt werden. Und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann teilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ist unter meinem Beschluss. Ich zahle die Zettel und die Rechnung führe ich selbst.
Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen.
Nicht viel in willkürlichen Dingen. Die Willkür wissen wir besser zu beherrschen als ihr.
Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zustande zu bringen. Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war die Folge, dass sich Eduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille, freundliche Neigung in seinem Herzen. Gegen jedermann war sie dienstfertig und zuvorkommend. Dass sie es gegen ihn am meisten sei, das wollte seiner Selbstliebe scheinen. Charlottes Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden. Die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfasste und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinaufwärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählich auf die Höhe gelangte. Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den künftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag.
Diesen Grundstein, der mit seiner Ecke die rechte Ecke des Gebäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner Wasser- und senkrechten Lage, Lot und Waage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen. Denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Auch machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier, in diese unterschiedlichen gehauenen Vertiefungen, soll Verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugnis für eine entfernte Nachwelt.
Die Frauenzimmer säumten nicht, von ihren kleinen Haarkämmen hineinzulegen. Riechfläschchen und andere Zierden wurden nicht geschont.
Lasst uns nach begangenem heutigem Feste unsere Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserem Grunde fortarbeiten, zu feiern brauche, dass der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller sowie sämtlicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sei.
Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf einen Zug aus und warf es in die Luft, denn es bezeichnet das Übermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber diesmal ereignete es sich anders. Das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder. Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ecke den Grund völlig herausgeschlagen, ja schon angefangen, die Mauern aufzuführen und zu dem Endzweck das Gerüst erbaut, so hoch, als es überhaupt nötig war. Dass man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vorteil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zufall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und O in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten. Es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend verfertigt wurden. Die Gerüste standen wieder leer und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen.
Nun sollten nur noch die drei Teiche zu einem See vereinigt werden. Darin hätte der Anblick alles, was groß und wünschenswert ist.
Das ließe sich wohl machen, denn sie bildeten schon vor Zeiten einen Bergsee.
Nur bitte ich meine Platanen- und Pappelgruppe zu schonen, die so schön am mittelsten Teiche steht. Sehen Sie, Ottilie, diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.
Wie lange stehen sie wohl schon?
Etwa so lange, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.
Eine innere Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden. Doch ward dieses häusliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankündigt.
Wie wir vermuteten, der Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.
Da ist also auch die Baroness nicht weit.
Gewiss nicht. Sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier. Und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.
Der Hauptmann erkundigte sich nach dem Verhältnis dieser beiden Personen, das er nur im Allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, beide schon anderwärts verheiratet, sich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine doppelte Ehe war nicht ohne Aufsehen gestört. Man dachte an Scheidung. Bei der Baroness war sie möglich geworden, bei dem Grafen nicht. Sie mussten sich zum Scheine trennen, allein ihr Verhältnis blieb. Und wenn sie winters in der Residenz nicht zusammen sein konnten, so entschädigten sie sich sommers auf Lustreisen und in Bädern.
Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, bis wir den Vorwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsatz ist fertig, die eine Abschrift habe ich hier, nun fehlt es aber an der zweiten. Und unser alter Kanzellist ist recht krank.
Geben Sie mir's nur.
Du wirst nicht damit fertig.
Freilich müsste ich es übermorgen früh haben, und es ist viel.
Es soll fertig sein.
Die Gäste waren bewillkommt und eingeführt. Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessieren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Aufwartenden von dem Mitverständnis auszuschließen, und schweifte mit mutwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse.
Einer von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Vorschlägen zu neuen Gesetzen hervortat, behauptete, eine jede Ehe soll nur auf 5 Jahre geschlossen werden. Es sei, sagt er, dies eine schöne, ungerade, heilige Zahl und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennenzulernen, einige Kinder heranzubringen, sich zu entzweien und, was das Schönste sei, sich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er, wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen. 2, 3 Jahre wenigstens ging vergnüglich hin. Dann würde doch wohl dem einen Teil daran gelegen sein, das Verhältnis länger dauern zu sehen. Die Gefälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Aufkündigung näherte. Der gleichgültige, ja, selbst der unzufriedene Teil würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergisst, dass die Zeit verfließe, und fände sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, dass er schon stillschweigend verlängert sei. Und jener Freund tat noch einen anderen Gesetzesvorschlag. Eine Ehe sollte nur alsdann für unauflöslich gehalten werden, wenn entweder beide Teile oder wenigstens der eine Teil zum dritten Mal verheiratet wäre, denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, dass sie die Ehe für etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren früheren Verbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlass geben als Übereigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe ebenso gut auf Verheiratete wie auf Unverheiratete Acht zu geben, weil man ja nicht wisse, wie die Fälle kommen können.
Es würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren. Denn in der Tat, jetzt, wenn wir verheiratet sind, fragt niemand weiter mehr nach unseren Tugenden, noch unseren Mängeln.
Bei einer solchen Einrichtung hätten unsere lieben Wirte schon 2 Stufen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten.
Ja, Ihnen ist's wohl geraten. Hier hat der Tod willig getan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu tun pflegen.
Lassen wir die Toten ruhen.
Warum? Da man ihren Ehren gedenken kann, sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen für mannigfaltiges Gute, das sie zurückließen.
Wenn nur nicht gerade in solchen Fällen. das Opfer der besten Jahre gebracht.
Ja, 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 wohl. Man müsste darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen, junge Leute sehr selten. Und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.
Nun, wir müssen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen, das gute Stück und teilweise zu genießen.
Gewiss, Sie haben beide sehr schöne Zeiten genossen, wenn ich mir die Jahre zurückerinnere. Da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren, weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten, ist jetzt die Rede mehr.
Wir wollen versuchen, wieder einzubringen, was wir versäumt haben.
Ihre ersten Heiraten? Ach, waren doch so eigentlich rechte Heiraten von der verhassten Art. Und leider haben überhaupt die Heiraten, verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck, etwas Tölpelhaftes. Sie verderben die zartesten Verhältnisse und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zugute tut. Alles versteht sich von selbst und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gehe.
Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwand häuslicher Beschäftigungen zurück. Eigentlich aber setzte sie sich nieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten. Später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinuntereilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten:
»Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Ebenso scheint seine Tätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höheren Kreise von viel Bedeutung sein. Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen passt. Und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das Allerbeste verbinden.«
Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabfiel.
»Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt und mich drängt, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann.«
Charlotte war innerlich zerrissen. Von diesen Vorschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorbringen. Der Graf fuhr glücklicherweise fort, von seinen Plänen für den Hauptmann zu sprechen, deren günstiges Charlotten nur allzu sehr in die Augen fiel. Aber mit wie anderen Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte. Mit einer notdürftigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Tränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweiflung, von deren Möglichkeit sie wenige Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte. Als man sich zum Abendessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie gingen miteinander an der einen Seite des Saals auf und ab, indes Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte. Charlotte und die Baroness aber stillschweigend an der anderen Seite des Saals nebeneinander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den anderen. Und so schien dieser Tag abgeschlossen. Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte.
»Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmut ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet. Noch immer möchte man ihren Schuh küssen.« »Ah, es ist hoch Mitternacht und eben
gerechte Zeit. Ich muss Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten. Führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte. Ich habe der Baroness das Versprechen gegeben, Sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Und nichts ist natürlicher, als dass man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon finden. Und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.
Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligkeit erzeigen. Nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch beieinander finden oder was wir sonst für Händel anrichten, die irgendein wunderliches Ansehen gewinnen.
Nur ohne Sorge, die Baroness erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiss auf ihrem Zimmer. Und allein.
Die Sache ist übrigens leicht,
versetzte Eduard und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend, eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Türe. Sie erstiegen eine Wendeltreppe. Oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grafen, indem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetentüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduarden in dem dunklen Raum zurückließ. Eine andere Türe links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte Reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen. »Ist Ottilien schon zu Bette?« »Nein«, versetzte jene. »Sie sitzt noch unten und schreibt.«
»So zünde sie das Nachtlicht an und gehe sie nur hin. Es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.«
Eduard hörte mit Entzücken, dass Ottilie noch schreibe.
»Sie beschäftigt sich für mich.«
Durch die Finsternis, ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben. Er glaubte, zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte. Er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoss, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauentüre. Eine sonderbare Verwechslung ging in seiner Seele vor. Er suchte die Türe aufzudrehen, er fand sie verschlossen, er pochte leise an. Charlotte hörte nicht. Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Vorschlag des Grafen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort. Das alles sollte leer werden. Sie warf sich auf den Sofa und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Türe nicht weg. Er pochte nochmals und zum dritten Mal etwas stärker, so dass Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Gedanke war, es könne, es müsse der Hauptmann sein. Der zweite, das sei unmöglich. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetentür.
Ist jemand da?
Ich bin's.
Wer? Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Tür.
Eduard!
Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es war ihr möglich, in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte den rätselhaften Besuch in rätselhafte Erklärungen.
Warum ich denn aber eigentlich komme, muss ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde getan, heute Abend noch deinen Schuh zu küssen.
Das ist dir lange nicht eingefallen.
Desto schlimmer und desto besser.
Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder und sie konnte sich nicht erwehren, dass er nicht ihren Schuh küsste und dass, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte. Charlotte war eine von den Frauen, die von Natur mäßig, im Ehestande, ohne Vorsatz und Anstrengung, die Art und Weise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte sie den Mann. Ja, seinem Verlangen kam sie kaum entgegen. Aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut, die selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand sie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg, denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Vorwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entfernen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmut verlieren, so gewinnen diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als stark und gefasst kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend. Er bat sie, bei ihr bleiben zu dürfen. Er forderte nicht, bald ernst, bald scherzhaft, suchte er sie zu bereden. Er dachte nicht daran, dass er Rechte habe, und löschte zuletzt mutwillig die Kerze aus. In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen, Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges, reizend und wonnevoll durcheinander. Als Eduard des anderen Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken. Die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten. Er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte. Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzten, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse. Der Hauptmann stand schon im Hinterteil des Kahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls, und fasste das andere Ruder. Aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, dass ihn diese Wasserfahrt verspäten, wer weiß erst wann, zurückführen würde. Er entschloss sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andere Ruder und eilte sich flüchtig entschuldigend nach Hause. Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Sie legte das Original und die Abschrift vor Eduard auf den Tisch.
Wollen wir kollationieren?
Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt mit einer zarten, weiblichen Hand geschrieben. Dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden. Aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief.
Um Gottes Willen. Was ist das? Das ist meine Hand.
Besonders der Schluss war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte.
Du liebst mich. Ottilie, du liebst mich.
Und sie hielten einander umfasst. Wer das andere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen. Von diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet. Er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen. Sie standen voreinander. Er hielt ihre Hände. Sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder zu umarmen. Als Eduard ans Ufer springend den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es war das erste Mal, dass der Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel fing es an zu werden. Er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermutete und den Fußpfad nicht entfernt wusste, der nach dem Schlosse führte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, als Charlotte mit einer Art von Ängstlichkeit den Wunsch wiederholte, bald am Lande zu sein. Er näherte sich mit erneuten Anstrengungen dem Ufer, aber leider fühlte er sich in einiger Entfernung davon angehalten. Er hatte sich festgefahren und seine Bemühungen, wieder loszukommen, waren vergebens. Was war zu tun? Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glücklich brachte er die liebe Bürde hinüber, stark genug, um nicht zu schwanken oder ihr einige Sorgen zu geben, aber doch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie fest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch an seinem Halse. Er schloss sie aufs Neue in seine Arme und drückte einen lebhaften Kuss auf ihre Lippen. Aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand.
Charlotte, werden Sie mir vergeben?
Dass dieser Augenblick in unserem Leben Epoche mache, können wir nicht verhindern. Aber dass sie unser Wert sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheiden, lieber Freund. Und sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt, ihr Schicksal zu verbessern. Es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, bis es gewiss wäre. Der Augenblick nötigt mich, dies Geheimnis zu entdecken. Nur insofern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen. Wenn wir den Mut haben, unsere Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsere Gesinnung zu ändern.
Sie hob ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen, und so kamen sie stillschweigend nach dem Schlosse. Von dem Grafen war ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter. Einer zum Vorzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies, der andere hingegen, der ein entschiedenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof- und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andere Vorteile sollten wegen verschiedener Nebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verbarg, was so nahe bevorstand. Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jetzt der Hauptmann am liebsten ganz widerraten. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen, und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie ineinander wirken konnten, waren schon angefangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der teils mit Anstellung tüchtiger Meister, teils mit Verdingen der Arbeit, wo sich's tun ließ, die Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer versprach. So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen ohne dass man es aussprach oder sich's recht aufrichtig bekannte. Eduards Neigung war aber grenzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Versprechens, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer, mit roten Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken. Einen anderen Vorschlag tat Eduards Kammerdiener. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte. Dies konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken und jener versprach, für die Ausführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimnis bleiben. Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen. Und nach stellten viele Gäste sich ein, denn man hatte die Einladungen weit umhergeschickt und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit umso weniger verfehlen. Schon hatte sich das Volk auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Ein ruhiger Abend, eine vollkommene Windstille, versprachen das nächtliche Fest zu begünstigen. Als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurück. Nebst einigen Entschlossenen eilte der Hauptmann herbei, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Ufern, um den Hilfreichen freie Hand zu geben, welche die Versinkenden herauszuziehen suchten. Schon waren alle teils durch eigenes, teils durch fremdes Bestreben wieder auf dem Trocknen, bis auf einen Knaben, der durch allzu ängstliches Bemühen, statt sich dem Damm zu nähern, sich davon entfernt hatte. Des Hauptmanns Entschluss war gefasst, er warf die Oberkleider weg, alle Augen richteten sich auf ihn und seine tüchtige, kräftige Gestalt flößte jedermann Zutrauen ein. Aber ein Schrei der Überraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer den Knaben bald erreichte und ihn, jedoch für tot, an den Damm brachte. Der Chirurgus kommt und übernimmt den totgeglaubten Knaben. Charlotte tritt hinzu. Sie bittet den Hauptmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Kleider zu wechseln. Eduard ist beschäftigt, jedermann zuzureden, man solle bleiben, in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben und das Feuerwerk soll beginnen. Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Vergnügen zu verschieben, das jetzt nicht am Platze sei und das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne. Sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sei.
Der Chirurgus wird schon seine Pflicht tun. Er ist mit allem versehen. Unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Teilnahme.
Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehen anschickte. Eduard ergriff ihre Hand und rief:
Wir wollen diesen Tag nicht im Lazarett endigen. Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintoten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen.
Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen. Endlich wollte niemand der Letzte sein, und so folgten alle. Eduard und Ottilie fanden sich allein unter den Platanen.
Nein, Ottilie, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende Vorfall von heute Abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die meine. Ich habe dies schon so oft gesagt und geschworen. Wir wollen es nicht mehr sagen und schwören. Nun soll es werden.
Brennt es ab!
Für dich allein war es bestellt, Ottilie. Und nun sollst du es auch allein sehen. Erlaube mir, an deiner Seite sitzend, das mitzugenießen.
Zu Hause war indes alles erwünscht gelungen. Die Tätigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Nötigen, der Beistand Charlottens, alles wirkte zusammen. Und der Knabe ward wieder zum Leben hergestellt. Des anderen Morgens war der Hauptmann verschwunden und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten abends vorher schon halben und einsilbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein. Denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zuletzt mitteilte, war auch von einer Aussicht auf eine vorteilhafte Heirat die Rede. Und obgleich er diesem Punkt keine Aufmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiss und entsagte ihm rein und völlig. Dagegen glaubte sie nun auch, die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von anderen fordern zu können.
Unser Freund hat uns verlassen. Wir sind nun wieder gegeneinander über wie vormals. Und es käme nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurückkehren wollten.
Eduard, der nichts vernahm, als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte, dass Charlotte durch diese Worte den früheren Witwenstand bezeichnen und obgleich auf unbestimmte Weise zu einer Scheidung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deshalb mit Lächeln.
Warum nicht? Es käme nur darauf an, dass man sich verständigte.
Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen. Denn es findet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie wünschenswert sind. Sie kann in die Pension zurückkehren, sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vorteile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.
Indessen hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, dass ihr eine andere wohl schwerlich willkommen sein möchte.
Wir haben uns alle verwöhnt, und du nicht zum Letzten. Indessen ist es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu denken und auch irgendeine Aufopferung nicht zu versagen.
Wenigstens finde ich es nicht billig, dass Ottilie aufgeopfert werde, und das geschehe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunterstieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht. Wir dürfen ihn mit Ruhe, ja, mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorsteht. Warum sollten wir uns übereilen?
Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar. Du liebst Ottilien. Du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?
Wenn man auch sogleich nicht darauf antworten kann, so lässt sich doch so viel sagen, dass man eben alsdann sich am ersten entschließt, abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.
Hier vorauszusehen, bedarf es wohl keiner großen Weisheit. Und so viel lässt sich auf alle Fälle gleich sagen, dass wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen. Wir müssen unsere eigenen Freunde sein, unsere eigenen Hofmeister. Niemand erwartet von uns, dass wir uns in ein Äußerstes verlieren werden. Niemand erwartet, uns tadelnswert oder gar lächerlich zu finden.
Kannst du mir's verdenken, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt und nicht etwa ein künftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges?
Kann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit? Wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern, einen Vater entreißt?
Für unsere Kinder, dächte ich, wäre gesorgt. Wer wird auch gleich das Äußerste denken?
Das Äußerste liegt der Leidenschaft zuallernächst. Lehne, solange es noch Zeit ist, den guten Rat nicht ab. Nicht die Hilfe, die ich uns biete. In trüben Fällen muss derjenige wirken und helfen, der am klarsten sieht. Diesmal bin ich's. Lieber, liebster Eduard, lass mich gewähren. Kannst du mir zumuten, dass ich auf mein wohl erworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Verzicht leisten soll?
Wer sagt das?
Du selbst, indem du Ottilien in der Nähe behalten willst. Gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muss? Ich will nicht in dich dringen, aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.
Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vorhast.
Meine Absicht war, mit dir die beiden Vorschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jetzt ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Dame der Pension vorziehen.
Eduard schauderte. Er hielt sich für verraten und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen, allein schon war innerlich sein Entschluss gefasst. Um nur zu Atem zu kommen, um das bevorstehende, unabsehliche Unheil der Entfernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne vorbewusst Charlottens, die er jedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, dass er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, tat ihm allen Vorschub. Er befahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nötige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm folgen solle, und so, wie schon im Stegreife, setzte er sich hin und schrieb.
Eduard an Charlotten. Das Übel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein oder nicht, dies nur fühle ich. Wenn ich im Augenblicke nicht verzweifeln soll, so muss ich Aufschub finden für mich.
Das Übel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein oder nicht. Dies nur fühle ich. Wenn ich im Augenblicke nicht verzweifeln soll, so muss ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfere, kann ich fordern. Ich verlasse mein Haus und kehre nur unter günstigen, ruhigen Aussichten zurück. Du sollst es indessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich sie wissen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie, behandle sie wie sonst, wie bisher, ja, nur immer liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, kein heimliches Verhältnis zu Ottilien zu suchen. Lasst mich lieber eine Zeit lang ganz unwissend, wie ihr lebt. Ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Nur, was ich dich bitte, auf das Innigste, auf das Lebhafteste. Mache keinen Versuch, Ottilien sonst irgendwo unterzugeben, in neue Verhältnisse zu bringen. Außer dem Bezirk deines Schlosses, deines Parks, fremden Menschen anvertraut, gehört sie mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst du aber meine Neigung, meine Wünsche, meine Schmerzen, schmeichelst du meinem Wahn, meinen Hoffnungen, so will ich auch der Genesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir anbietet.
Wir vermissen ungern gering scheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Eduard und der Hauptmann fehlten. Charlotte hatte seit langer Zeit zum ersten Mal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesetzt wäre.
Lass uns freudig und munter in das eingreifen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben. So bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Rückkehr, indem wir das, was ihr stürmendes, ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsere Mäßigung erhalten und fördern.
Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr dasjenige fortsetzen, was zum Grunde künftiger Ausbildung liegen musste. Aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückkehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftigung finden. Bei diesen Arbeiten und Vorsätzen konnte sie nicht genug das Verfahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen und die neu entstandenen Ufer zierlich und mannigfaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle raue Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nötig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluss da, wo man mit Vergnügen wieder von vorn anfangen konnte.
Charlotte an Eduard. Gedenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest,
sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Lass uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Verhältnisse gesorgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unseres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden droht. Ich bin guter Hoffnung.
Was von dem Augenblick an in der Seele Eduards vorging, würde schwer zu schildern sein. In einem solchen Gedränge treten zuletzt alte Gewohnheiten, alte Neigungen wieder hervor, um die Zeit zu töten und den Lebensraum auszufüllen. Jagd und Krieg sind eine solche für den Edelmann immer bereite Aushilfe. Eduard sehnte sich nach äußerer Gefahr, um der innerlichen das Gleichgewicht zu halten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte. Ja, es war ihm ein Trost zu denken, dass er nicht mehr sein werde und eben dadurch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Niemand stellte seinem Willen ein Hindernis entgegen, da er seinen Entschluss verheimlichte. Mit allen Förmlichkeiten setzte er sein Testament auf. Es war ihm eine süße Empfindung, Ottilien das Gut vermachen zu können. Für Charlotten, für das Ungeborene, für den Hauptmann, für seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Vorhaben. Militärische Halbheiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht. Er hatte deswegen den Dienst verlassen. Nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte, unter seiner Anführung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiss. Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimnis bekannt geworden, betroffen wie Eduard und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht und wünschen durfte sie nicht.
Sie hörten »Die Wahlverwandtschaften«, ein Roman aus dem Jahr 1809 von Johann Wolfgang Goethe. Es sprachen Erzähler Thomas Holzmann, Eduard Burkhard Klausner, Charlotte Imogen Kogge, Hauptmann Christian Redl, Ottilie Jana Striebeck, Graf Martin Reinke, Baroness Christiane Leuchtmann-Korff, Geselle Gerhard Garbers. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Christina Ocker. Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1999.